Die Stelle aus der Bergpredigt, die wir heute betrachten werden, ist wie so viele Stellen aus der Bibel inzwischen zu einem Sprichwort geworden. Wir haben es gerade schon gehört in der Anmoderation und vorhin in der Begrüßung. Wirf nicht Perlen vor die Säue. So heißt dieses Sprichwort, was wir verwenden, um zu sagen, das macht keinen Sinn, investier dich da nicht weiter rein. Man will damit sagen, dass man wertvolle Dinge oder eine Einsicht, die man hat, eine Idee, die man weitergeben will, nicht Menschen überlassen soll, die den Wert von dieser Sache gar nicht zu schätzen wissen oder die darüber hinweggehen. Das wäre Verlust, das wäre Zeitverschwendung, das kann man gleich sein lassen. Das hat keine Zukunft, lassen wir es. Und ich glaube, dieses Sprichwort hat für den Alltag so eine ganz gute Wahrheit, nur in Bezug auf die Bibelstelle, die wir uns betrachten wollen heute, hat diese doch etwas volkstümliche Bedeutung nicht die Richtung, in die Jesus mit uns gehen will, in diesem Vers. So meine ich jedenfalls. Dieser Vers ist nicht ganz leicht auszulegen und es gibt verschiedene Vorschläge dabei in verschiedenen Kommentaren und ich hoffe, das, was wir heute betrachten und was ich euch anbiete, macht für euch auch Sinn und ist auch im Sinne dieser Worte von Jesus. Im Matthäusevangelium, ich lese es mal vor, heißt diese Stelle nach der neuen Genfer Übersetzung Matthäus 7, Vers 6, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich damit gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Wenn wir dem Sprichwort folgen würden, wie wir es so gemeinhin kennen, dann müssten wir sagen, dieser Vers bedeutet so viel wie, manche Leute sind wie Hunde und Schweine, denen sagen wir besser nichts von Gott, macht eh keinen Sinn. Vertane Zeit, falsche Investition. Das wäre allerdings genau die richtende Haltung, die Jesus in den Versen vorher abgelehnt hat. Das ist ein Konflikt. Folglich müsste die Bedeutung dieses Verses irgendwo anders liegen. Und wie so oft hilft es, wenn wir die Linse ein bisschen aufziehen, den Kontext betrachten, das, was drumherum steht. Jesus hat ja vorher gesagt, verurteilt niemanden, also in Vers 1, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. So beginnt dieser Abschnitt. Verurteilt niemand oder richtet nicht, so heißt es bei Luther, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Was will Jesus also sagen, wenn wir diese Worte von ihm hören? Und wenn wir auch vorher diese Bibelstelle von Alissa gehört haben, in der Jesus ja so ganz anders auf die eingeht, denen so feste Stempel aufgedrückt wurden, den Zolleinnehmern und den Sündern. Er ist ihnen barmherzig und einladend begegnet, diesen Menschen, die Gott fern sind. Auch das, merken wir, passt dann nicht zusammen mit so einer Bedeutung, wenn wir sagen, denen brauchen wir nichts von Gott erzählen, hat eh keinen Sinn. Also zunächst, wir werden uns langsam nähern. Zunächst sehen wir, dass Jesus im zweiten Vers zwei Warnungen ausspricht. Da heißt es, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Er sagt zweimal Vorsicht. Das erste Mal, Vorsicht mit dem Urteilen über andere. Jesus führt das dann in den Versen 3 bis 5 aus mit dem Bild vom Splitter und dem Balken, auch sprichwörtlich. Ne, man sieht den, also du hast einen Balken vor Augen oder so, wie man sagt. Mit dem Splitter und dem Balken, den man erstmal aus dem eigenen Auge entfernen muss, also den Balken, um dann eventuell dem anderen bei seinem Problem, bei was auch immer ihn da, wo wir meinen, ihm Rat geben zu müssen, dass die Person das dann auch erkennen kann und ich überhaupt in der Lage bin, der anderen Person zu helfen. Darüber haben wir letzte Woche von Thomas eine Predigt gehört, die ich sehr empfehlen kann übrigens, wenn diese hier vorbei ist, dann gleich die von letzter Woche hören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ich habe noch nie so einen Balken vor Augen gesehen, richtig gutes Bild und auch mir hat es wirklich auch nochmal eindrücklich vor Augen geführt, wie leicht wir da reinkommen, dass wir andere Leute einfach anderen Leuten Ratschläge geben, wo wir selber noch eigentlich echt viel zu lernen haben. Das ist dieses erste Vorsicht, was Jesus sagt. Und das zweite, in Vers 2 sagt, Vorsicht mit dem Anlegen von hohen Maßstäben an das Leben anderer Menschen. Meiner Meinung nach bezieht sich unser Vers mit den Hunden und Schweinen und Perlen genau auf dieses zweite Vorsicht. Soweit zur Einordnung in den weiteren Text. Aber was meint Jesus mit all diesen seltsamen Vergleichen mit den Hunden und den Schweinen und dem Heiligen und den Perlen? Das sind alles Begriffe gewesen, so hat Jesus ja oft gepredigt, dass er Begriffe und Situationen verwendet, die im Alltag bekannt waren, aber die auch oft Bezüge zum Alten Testament hatten. Die Menschen damals kannten das Alte Testament gut. In der Schule wurden die ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt, darüber hinaus dann oft noch weitere Teile der Bibel intensiv studiert. So war also das Wort Gottes tief verankert in seinen Zuhörern und er sprach es immer mal wieder an oder machte an, Klänge, dass sie selber Bezüge herstellen konnten und dann auch Bilder im Kopf hatten und Füllungen für die Worte, die er verwendet hatte, die weit darüber hinausgingen, was wir darüber heute verstehen, weil wir einfach nicht mehr in dieser Kultur und nicht mehr in dieser Bildung sind wie die Menschen damals. Hier zum Beispiel die Hunde, dieses Wort, was er verwendet, meint nicht die treuen Begleiter, die wir so bei uns in der Stube hocken haben und mit denen wir Gassi gehen, und die auch wirklich tolle kleine Kerle sind. Aber in der Zeit damals war das nicht so üblich, dass man Hunde bei sich zu Hause hatte, bestenfalls als Hütehunde bei der Herde für die Hirten. Aber normalerweise waren Hunde streunend und liefen irgendwo herum und waren also so Straßenköter. Das war das, was man als Hund damals vor Augen hatte. Alle Menschen, die nicht zum Volk der Juden gehörten, wurden als Hunde bezeichnet. Herumstreunend in dieser Welt, ohne Bezug und ohne Heimat. Im Alten Testament wurden Hunde in der Regel in den Regeln zum Thema Gottesfurcht auch erwähnt. Es gibt nicht viele Stellen, wo diese Hunde vorkommen, aber hier in 2. Mose 22 lesen wir, ihr, also das Volk Gottes, seid mir heilig, sagt Gott ihnen. Deshalb sollt ihr kein Fleisch von einem Tier essen, das von einem wilden Tier auf dem Feld gerissen wurde. Werft den Kadaver stattdessen den Hunden zu oder vor. Also, irgendwo ein Tier, Opfer eines Angriffs von einem größeren, stärkeren Tier geworden. Die Hälfte liegt noch rum, um mal das Bild auszuschmücken. Was passiert damit? Die Hunde kommen und teilen es sich und durften das essen, was im Volk Gottes sonst keiner essen sollte. Abends liefen diese Hunde rum und stritten sich um die Reste, die so rumlagen, entweder auf dem Feld oder vielleicht auch mal hinten aus dem Haus rausgeworfen wurden. Man wusste ja, abends kommen die und räumen auf und machen alles wieder sauber. Und sie fraßen das und stritten sich darum. Da war Gebell und Geknurre und Hunde galten ebenso. Also es war so der Inbegriff der Gottesferne, den sie darstellten. Dieses Wort verwendet Jesus hier. Wenn Jesus dann sagt, gebt das Heilige nicht den Hunden, dann merken wir schon, oh, da geht eine ganz schöne Kluft auf. Und er meint bildlich gesprochen, dass man die Reste vom heiligen Opferfleisch, was hier gemeint ist, das Heilige, nicht den Hunden zum Fraß hinwerfen soll. Wenn geopfert wurde, dann blieb manchmal etwas über und das musste verbrannt werden. Das war gar nicht erlaubt, das irgendwo hinzuwerfen. Es musste verbrannt werden, es durfte nichts übrig bleiben, was man nicht selber gegessen hat. Wenn man sich die Situation vorstellt, da liegt Fleisch rum und ein Hund kommt und frisst das einfach, woher soll der wissen, was das für ein Fleisch ist? Er nimmt es einfach so, wie er jedes Fleisch, was irgendwo rumliegt, sich genießt, so auf seine Weise. Also er konnte nicht erkennen, was für Fleisch da war. Nur der es hingeworfen hatte, der wusste es, was das für Fleisch war. Und wenn dann dieser Hund, dieser Straßenköter, dieses heilige Fleisch nahm und zerfetzte und mit anderen Hunden vielleicht auch noch auseinanderzupfte, dann konnte diese Person sich hinsetzen und hinstellen und sagen, guck dir das mal an, was für ein dreckiger Hund, der nimmt unser heiliges Opferfleisch und zerreißt es. Und er konnte den Hund so richtig schön schlecht machen. Dieser Hund frisst, was er nicht fressen darf. Soll heißen, stell dich nicht hin und sage, schau mal, ich erzähle den Menschen von den heiligen Wahrheiten Gottes und sie zerreißen es mit Gezeter und Geplärre. Und sie gehen, sie wissen es gar nicht zu schätzen, diese Hunde. Wer steht dann gut da? Ich natürlich. Und wer steht als Hund da? Die, die gar nicht erkennen konnten, was sie da vor sich hatten, mangels Erkenntnis. Sie waren noch nicht so weit. Sie hatten nicht den Blick dafür. Jesus prangert also diese Verächtlichmachung von Menschen an, die man mit heiligen Werten oder Worten konfrontiert und die damit einfach noch nichts anfangen können. Noch nichts. Oder auch grundsätzlich nicht wollen. Man kommt so in so eine Haltung, so dieses, schau mal, diese Gottlosen, igittigit. So dieses von oben herab. Und natürlich steht man dann besser da als die, wenn man auch noch solche Kommentare von sich gibt. Und so können wir anderen natürlich nicht begegnen in so einer Arroganz. Sich selbst als geistlich besser darzustellen als andere, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht die Haltung Jesu. Das zu den Hunden und zu den Heiligen. Wie ist es mit den Perlen und den Schweinen? Nun, wenn man sich vorstellt, man hat so eine Handvoll Perlen, wie mein Wattführer da, damals dann also nicht die nachgemachten, sondern die echten. Wisst ihr, woran man nachgemachte Perlen erkennen kann? Habe ich jetzt gerade gelernt. Man kann sie an den Zähnen reiben und sie sind ganz glatt. Und die echten Perlen sind etwas rau, weil sie von diesen Kristallen, im Aufbau von diesen Kristallen so auch eine raue Oberfläche haben, von diesem Perlmutt. Und daran kann man erkennen, was echte und falsche Perlen sind. Und die echten Perlen, die glitzern und funkeln auch bis ins Tiefste hinein, weil sie durch und durch aus Perlmutt bestehen. Und die falschen Perlen sind einfach nur an der Oberfläche poliert. Auch ein schönes Bild, um mal das hier weiterzuführen, was Jesus da sagt. Also man nimmt diese echten Perlen, dieses echte Wort Gottes meinetwegen oder was man den Menschen weitergeben möchte, und dann heißt es hier von Jesus, man wirft es ihnen als Futter hin, diesen Schweinen. Was machen die Schweine damit? Sie fressen sie natürlich, sie fressen alles. Schweine sind Allesfresser. Und natürlich fragt man sich, warum sollte man das tun? Diese Perlen dahin zu schmeißen. Man weiß ja, was passiert, wenn sie das fressen. Also so eine Handvoll Perlen in den Mund zu nehmen, wenn man sich das vorstellt und dann drauf rumkaut, was passiert? Da geht schon die eine oder andere Krone flöten oder der eine oder andere Zahn zerplatzt. Und das wird bei den Schweinen nicht anders gewesen sein. Und es wird schmerzhaft gewesen sein, jetzt um dieses Bild mal auszuschmücken. Und sie werden es ausgespuckt haben und sie werden drauf rumgetrampelt haben in ihrem Matsch oder wo sie auch immer gerade rum. Und sie werden im schlechtesten Fall dann sauer auf den, der sie gefüttert hat mit diesem Zeug. Und dann gehen sie auf den los und dann trägt man Schaden davon. Perlen wurden im Wort Gottes oft genommen, um die Weisheit Gottes zu beschreiben. Also man wirft Menschen die Weisheit Gottes vor, wie man Schweinen etwas hinwirft zum Fressen. Also das ist ja schon mal eine Haltung, ne? Und dann machen sie damit nichts Besseres, als sich wieder auszuspucken und drauf rumzutrampeln. Wie steht man dann da als Futterspender? Natürlich kann man genau diese Haltung einnehmen, die Jesus nicht möchte. Er warnt durch dieses Bild, sich nicht über Menschen, die Gott fern sind, zu erheben. Bewusst ihnen sozusagen eine Falle zu stellen, in die sie dann reintappen. Die römische Besatzungsmacht der damaligen Zeit, von der Zeit Jesu, die Römer wurden auch als Schweine bezeichnet, so hinter der Hand, weil die Soldaten auf ihren Standarten, die sie vor sich trugen, immer so einen Eberkopf hatten. Die Römer waren die Schweine. Ich glaube nicht, dass es eine kluge Idee war, sich mit diesen römischen Soldaten aufgrund ihrer anderen geistlichen Haltung anzulegen. Das konnte schon mal tödlich enden. Vielleicht war das auch ein kleiner Tipp, den Jesus seinen Zuhörern da gegeben hat. Seid mal vorsichtig mit dem, was ihr so geistlich äußert, diesen Soldaten gegenüber. Das kann richtig nach hinten losgehen. Von oben herab geht nach hinten los. Jesus verbietet also, Menschen geistlich abzuurteilen. Mit Werten, für die sie sich gar nicht entschieden haben, sie zu leben. Von denen sie vielleicht noch nicht mal etwas wissen. einen Maßstab an ihr Leben anzulegen, den sie sich selbst gar nicht geben würden. Und er verbietet sich selbst, dabei dann auch noch als geistlich höher gestellt darzustellen. Wieso kannst du die 10 Gebote nicht auswendig? Interessiert dich das nicht? Oder guck mal, der bohrt am Sonntag. Vielleicht schon mal erlebt. Und plötzlich stellt man sich so, ne? So dieses von oben herab. Bisschen abschätzig. Und er warnt davor, dass Gott einen genauso hohen geistlichen Standard und Anspruch an unser Leben anlegen wird, wie wir so abschätzig und arrogant mit anderen Menschen umgehen. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Das ist nicht klug und schon gar nicht liebevoll. Und er spricht sich damit nicht gegen öffentliche Moral aus, dass man darüber diskutiert, wie wir leben wollen gemeinschaftlich und dass es gewisse Dinge gibt, die wir einhalten wollen gemeinsam, über die wir uns verständigen, die wir als Anspruch an diese Gesellschaft und an die Menschen dieser Gesellschaft stellen. Aber das ist ein Diskurs, das ist ein Hin und Her, da kann man sich zu äußern und da kann man auch rausfallen und sagen, nein, da mache ich nicht mit. Aber er spricht sich dagegen aus, dass wir uns selbst erhöhen, indem wir andere Menschen erniedrigen und mit einem geistlichen Maßstab messen, den wir nicht mal an uns anwenden würden. Denn Gott wird uns dann genauso streng beurteilen, wie wir diese Menschen, sagt er. Matthäus 7, Vers 2, wir haben es gelesen. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Also, statt andere von oben herab runterzumachen und dabei vermeintlich als geistlicher Held dazustehen, sollten wir uns lieber fragen, wie wir Menschen helfen können, dass sie geistlich wachsen, dass sie geistlich gute Schritte gehen können, statt sich enttäuscht, verletzt oder aggressiv abzuwenden. Wie können wir helfen, dass Menschen inneren Frieden finden? Gerade wenn sie, übertragen gesagt, sich verhalten wie Hunde oder diese Schweine und sich einen Dreck darum scheren, was Gott wohl gemeint hat mit diesem Leben, weil sie einfach davon noch nichts gehört haben oder noch keinen Kontakt vernünftig bekommen konnten, aus welchen Gründen auch immer, das ablehnen und sich darüber vielleicht selber lustig machen. Wie können sie Hoffnung finden? Wie können sie Jesus erkennen? Wir tun also gut daran und handeln im Sinne Jesu, wenn wir an andere nur den geistlichen Anspruch stellen, der zu ihnen passt. Was ihrem geistlichen Entwicklungsstand sozusagen entspricht. Wir sollten beten, dass wir erkennen, wie wir Menschen helfen können, ihren nächsten persönlichen geistlichen Schritt auf Gott zuzutun. Dass wir sie nicht überfordern, dass wir sie nicht in die Enge treiben, dass wir ihnen nicht ein blödes Gefühl der Übervorteilung oder der Abschätzigkeit vermitteln, sondern Interesse wecken, einladend sind und Mut machen, Gott und Jesus und Bibel und all das Glauben näher kennenzulernen. Weil wir doch wissen, dass es ein Gewinn ist. Denn so geht Jesus mit Menschen um. So ist Jesus mit Menschen umgegangen, wie wir es gerade auch in diesen Versen von Alissa gelesen gehört haben. Er ist zu dieser Party hingegangen von dem Matthäus. Er hat mit denen gesessen, denen dieser Stempel aufgedrückt worden war von den geistlichen Würdenträgern. Das sind ja alles Zöllner und das sind ja alles Sünder. Mit denen darf er doch nicht da rum und so. Was fällt ihm ein und wie kann der nur? Das ist genau diese Haltung, die Jesus absolut ablehnt. Geht gar nicht. Das macht einen Graben zwischen den Menschen und uns. Er hat sich ihren inneren Fragen genähert. Er wollte zuhören, er wollte in ihre Lebenswelt eintauchen, wollte sehen, was sie beschäftigt und warum sie denken, wie sie denken und meinen, was sie meinen. Jesus drückt uns keinen Stempel auf. Er kommt in unsere Welt. Er kommt herab zu uns. Und will von dort aus mit uns Schritte in die Freiheit und in den Frieden gehen. Er sieht dich, wie du bist. Du musst ihm nichts vormachen. Du musst dich nicht vor ihm verstecken. Du kannst ihm begegnen mit aller Offenheit und mit dem Vertrauen, dass er dich wahrnimmt und ernst nimmt. Und dich durchschaut, natürlich, aber im Guten. Darum lade ihn ein, wie Matthäus, und lass dich behandeln von ihm, wie er es dort mit den Sündern und Zöllnern, wie sie hießen oder genannt wurden, macht. Zeig ihm deine Lehre, zeig ihm deine innere Not, bring sie ihm in einem Gebet, frag ihn, wie dein Leben weitergehen kann, wie du ermutigt werden kannst, welchen Schritt du jetzt gehen sollst und diese Dinge. Nimm ihn mit in dein Leben und vertraue darauf, dass er nicht von oben herab dich aburteilen wird. Eine Hilfe dabei ist, sich zwei Dinge zu fragen, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, die auf so eine Art Suche sind. Oder von denen man merkt, dass sie vielleicht, denen man vielleicht etwas weitergeben möchte von dem, was man selber erkannt hat über Gott. Das erste ist, dass man sich fragt, wie weit oder wie nah ist diese Person an Jesus dran oder von ihm entfernt, soweit wir Jesus kennen. Ein Herr James Engel hat da in den 70ern mal eine Skala entwickelt, in der er versucht, diese verschiedenen Entwicklungsschritte, wie man sich sozusagen auf Gott zubewegt, aus der, ich sage jetzt mal, Gottesferne, also aus, dass man kein Bewusstsein hat, dass überhaupt Gott da ist vielleicht. Das gibt es ja heute, Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Da ist gar kein Bezug mehr zu diesen geistlichen Dingen da. Aus dieser Position heraus sich entwickelt, Dinge kennenlernt, Dinge an sich heranlässt und dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man auch ganz eng und vertraut mit Gott sein kann. Das ist ja ein Prozess, den man geht. Und er hat eine Skala entwickelt, in der diese Schritte aufgezählt werden, die sogenannte Engelskala, wenn man die mal googeln will. Hat nichts mit den Engeln vom Himmel zu tun, sondern einfach mit seinem Namen. Gibt es oft leider auf Englisch, aber man kann sich das dann ja übersetzen. Einfach mal zu gucken, wie geht so ein Weg eines Menschen? Und wo steht vielleicht der Mensch, mit dem ich gerade zu tun habe, an welcher Stelle? Und dann gab es einen, der hat das ein bisschen weiterentwickelt, der Herr Frank Gray, G-R-A-Y, der hat die sogenannte Gray Matrix entwickelt, also nach seinem Namen. Die ist nachzulesen bei thegraymatrix.org, the wie the und dann gray mit A-Y, wie gesagt, und Matrix mit X. .org, einfach mal nachschauen. Das sieht dann so aus. Hier haben wir diese Engelskala von oben nach unten, von unten nach oben vielmehr. Und kein Bezug zu Gott, dann eine Position oder ein Reifeschritt, eine Reifeposition, wo man hingekommen ist, geistliche Reife nenne ich es mal, wo man merkt, dieser Mensch ruht in dieser Gottesbeziehung. Er strahlt Frieden aus, er strahlt Barmherzigkeit aus, man fühlt sich wohl in der Nähe dieser Person, weil man sich angenommen fühlt und so weiter. Und da gibt es Schritte dahin, wie ich aufgezählt habe, dass man sich also langsam mal klar wird, stimmt, Gott gibt es ja auch noch, wäre vielleicht mal interessant, sich darüber zu informieren. Dann Bibel, oh ja, gucke ich mir mal an. Und dann, stimmt da, ich habe ein paar Sachen, die zwischen Gott und mir stehen, das gefällt ihm wahrscheinlich nicht, was mache ich damit? Dann begreift man langsam, was das Kreuz bedeutet und dass man Vergebung empfangen kann von Gott. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, jetzt will ich mal Gott vertrauen. Und dann geht man los und entwickelt sich weiter auf Gott zu und lernt, mit ihm zu leben, zu beten, was bedeutet das, die Bibel zu lesen, sich davon prägen zu lassen, immer mehr einzutauchen in diese Welt, die Gott für uns bereithält, wenn wir ihm uns nähern. Und dieser Gray hat dann auch noch gesagt, Menschen sind ja auch noch an unterschiedlicher Stelle, was die Offenheit angeht für diese Dinge. Manche sind verschlossen, manche sind offen. Und so kann man auch noch mal schauen, wenn ich einer Person begegne, mit der ich über geistliche Dinge sprechen möchte, wo steht diese Person, was das angeht? Ist sie verschlossen oder offen? Hat sie keinen Bezug oder ist sie auf dem Weg in die geistliche Reife schon einigermaßen unterwegs? Und dann entstehen diese vier Abschnitte. Und wenn wir mit einem Menschen sprechen, der in diesem Abschnitt A zum Beispiel ist, dann werden wir natürlich anders damit umgehen oder andere Worte wählen, vielleicht auch andere Aktionen wählen, um überhaupt auf Gott aufmerksam zu machen, als wenn man mit einer Person spricht, die offen ist dafür. Da kann man vielleicht schon mehr, mal einen Bibelvers zusammenlesen oder mal eine geistliche Meinung einholen. Wie hältst du es? Wie findest du die 10 Gebote oder solche Sachen? Hier ist das alles noch gar nicht möglich und nötig, weil ja eine Verschlossenheit da ist. Hier geht es erstmal um Vertrauen, ein anderer Ansatz. Genauso Menschen, die natürlich hier schon ganz mit Gott dabei sind, total offen, auch schon auf dem Weg, viel von ihm zu verstehen. Das ist wieder ein anderes Reden miteinander. Und dann gibt es Menschen, die waren schon mal ganz nah bei Gott dran, vielleicht in der Kirche aktiv und dann durch irgendetwas enttäuscht, verletzt, haben sich abgewandt von dem, was Kirche und Glauben bedeutet und sind jetzt hier verschlossen, obwohl sie eigentlich schon viel erkannt haben. Und das hat immer Gründe, das hat immer eine oft sehr schmerzvolle Geschichte. Und auch da ist natürlich die Möglichkeit, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Sehr einfühlsam und hinhörend. Also kann man so verschiedene Stationen für sich selbst vielleicht auch finden, dass man sich selbst mal einordnet, wo stehe ich da eigentlich? Wo steht die Person, mit der ich in Kontakt bin, mit der ich nicht umgehen will mit dieser Hunde- und Schweine-Geschichte und einfach von oben herab ihr irgendwas hinballern in ihr Leben, sondern einfühlsam. Und dann ist es, hat er festgestellt, ist meistens so eine Entwicklung, dass man also aus dieser Verschlossenheit, keinen Bezug zu Gott, langsam in Offenheit hineinkommt, mehr versteht von Gott, sich irgendwann dazu entschließt, mit ihm irgendwie sich darauf einzulassen, manche sagen Bekehrung, Wiedergeburt, neues Leben, verschiedene Begriffe dafür, und dann anfängt, immer mehr in die Nähe Gottes hineinzuwachsen. Und da wollen wir ja alle hin. Das ist doch die Sehnsucht der Menschen, ein Zuhause zu finden, was uns nicht nur äußerlich Sicherheit schenkt, sondern einen inneren Frieden, ein Ankommen, ein Geborgensein, was uns sogar bis über den Tod hinaus trägt. Das ist das Ziel, wo wir alle hinwollen, wenn wir ganz tief in uns hineinhören. Und der Weg dahin braucht seine Zeit und braucht seine unterschiedliche Ansprache und unterschiedlichst drauf eingehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Jesus fordert uns heraus, einfühlsam, demütig, bewusst und Schritt für Schritt Menschen zu begleiten in die Nähe Gottes. Das ist eine ganz andere Haltung, als er hier fast karikierend darstellt. Wir sollen mit den Menschen dem Reich Gottes entsprechend umgehen. Gnädig und weise, geduldig und liebevoll. So wie wir alle wollen, dass man mit uns umgeht. Ein paar Verse später sagt er das. Behandelt doch die Leute einfach so, wie ihr behandelt werden wollt. Jesus überfordert nicht, aber er fordert heraus. Manchmal auch dann durch dich und mich im Gespräch mit einer anderen Person. Er fordert heraus, heraus aus der Hoffnungslosigkeit. Manchmal ist ein Mensch auch froh, dass man mal den Finger drauf steckt und sagt, ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ich sehe, dass du hier dich verrennst. Ich sehe, dass du hier, keine Ahnung, vielleicht wenn man die Person gut kennt, hey, wie geht's? Kriegst du das hin mit dem Alkohol oder online? Bist du da vielleicht zu viel unterwegs? Ich merke, du bist so fahrig, du kommst gar nicht mehr zum Schlafen. Dass man auch mal den Finger vielleicht in die Wunde legen darf und darüber dann ins Gespräch kommt, einen Weg herausführt aus der Einsamkeit, aus der Wortlosigkeit, aus der Hoffnungslosigkeit, heraus aus der Angst, heraus aus der Unruhe, indem wir Menschen einladen, ihm zu vertrauen, indem wir uns ihm anvertrauen, von ihm lernen und ihm beginnen, ähnlicher werden zu wollen. Denn das Ganze gilt ja auch uns. Wir selber stehen ja irgendwo hier auf diesem Weg und wollen nicht als Schweine und Hunde abgeurteilt werden, sondern wollen mitgenommen werden, begleitet werden. Und genau das macht Jesus. Er ist der Arzt unserer Seele, der unsere Verletzung sieht, der unsere Wunden sieht, der unsere Krankheit sieht. Vertrau dich ihm an. Ja, es gibt Menschen, die wollen von Gott nichts wissen oder noch nichts wissen. Das müssen wir ihnen aber nicht um die Ohren hauen und dafür müssen wir sie auch nicht vor anderen lächerlich machen und uns darüber stellen und heiliger wirken als sie. Das ist armselig. Wir sollten beten für sie und hoffen, dass sie einen Weg finden aus dieser Haltung heraus, aus diesen Umständen heraus, nur nicht von oben herab behandeln, das geht immer nach hinten los. Das geht ja auch im Alltag nicht, im Büro und im Miteinander geht das nicht. Wir können uns nicht so behandeln, das führt zu nichts, das geht nach hinten los, das verletzt und verschließt. Und Jesus behandelt uns ja auch nicht so, wie gesagt. Obwohl er von oben herab kam, vom Himmel zu uns auf die Erde, aber nicht um uns abzuurteilen, sondern um uns aufzurichten und uns den Weg zu Gott zu zeigen, egal wo wir uns geistlich gerade verlaufen haben, egal wo wir gerade stehen, was wir gerade angestellt haben, wo wir seit Jahren uns nicht mehr um Bibel, Kirche und Christen gekümmert haben, aber tief in uns eine Sehnsucht ist nach diesem Halt und diesem Trost. Er bringt uns nach Hause zum Vater im Himmel. Dafür ist er am Kreuz gestorben, damit alles, was wir an Hunde- und Schweinkram schon verzapft haben und erlebt haben, eben nicht mehr zwischen uns und ihm steht. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Er kommt nicht von oben herab, er führt uns nach oben herauf. Hin zu Gott, hin zum Frieden, hin zur Hoffnung, hin zu einem Leben mit ihm. Da sind wir zu Hause. Da erwartet er uns und dahin führt er uns. So groß ist dieser Gott.